Super, okay. Es gibt sicherlich Fragen oder Anmerkungen. Ich bitte euch, bei Anmerkungen nicht ganz, ganz so lange zu sprechen. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade bei dem Thema es aus einigen Nose heraus muss. Und aber bitte kurz den anderen zuliebe. Und ich würde sagen, wir nehmen die ersten drei. Und hier ist so ein Mikrofon in der Mitte. Und dass ihr es darüber einfach macht. Und einfach, ihr müsst einfach aufstehen und dann da nach vorne gehen. Und wie gesagt, bitte nicht allzu lange. Einfach hingehen.
Und ich habe auch keine lange Anmerkung, sondern hört man mich? Sondern nur eine Frage. Und zwar, du hast es am Anfang relativ schnell ad acta gelegt und hast gesagt, die Studentenbewegung hätte nichts mit Studenten zu tun oder wäre nicht vorrangig eine Studentenbewegung gewesen, sondern du als junger Arbeiter hättest dich dort auch sozusagen wiedergefunden. Und meine Frage ist, hat die Zuordnung zu verschiedenen Gruppen oder zu verschiedenen Strömungen auch etwas, du hast es nur so ein bisschen angedeutet, mit Klassenherkunft zu tun, mit Elternhäusern und eben auch letztlich der Weg, den einige von denen gegangen sind, andere nicht gegangen sind, an zum Beispiel die Spitze des Staatsapparates oder wie auch immer, auch was damit zu tun, Kinder zum Beispiel aus gutbürgerlichen Elternhäusern gekommen sind oder eben aus Arbeiterelternhäusern.
Okay. Noch zwei oder so, damit wir mal sammeln.
Hallo, erstmal Langer, schön groß, wir haben uns seit 35 Jahren nicht gesehen. Langer ist der Chef der Antifa-Kommission KB gewesen, ich komme aus demselben Verein, KB-Gruppe Bielefeld. So, ich will das einfach mal kurz konterkarieren. Du wirst ja langsam ein bisschen altersmilde. Ich weiß nicht, ob du dich heute so drauf eingestellt hast. Es fehlt nämlich völlig in deinem Vortrag die Gewaltfrage. Das war einer der wesentlichen Gründe, warum wir Maoisten geworden sind. So, jetzt erstmal zu deinem Vortrag vorhin. Wir waren keineswegs 100.000 Maoisten in Westdeutschland. Also es geht ja um Westdeutschland. Also wenn man über alle Truppenteile hinwegrechnet, waren wir maximal 30.000. Der Rest waren Bürgerinitiativen, Frauenbewegungen und so weiter und so weiter. Also wir waren wenige Kader, ganz wenige. So, und wir haben aber, das hat er richtig gesagt, unser ganzes Gewicht in die Waagschale geschmissen. Und das haben wir deswegen getan, weil wir im Unterschied zu den anderen K-Gruppen die Position hatten, wir sind in der Defensive. Der KBW hat gesagt, die Massen stehen links, der Weg ist Revolution. So, und wir haben gesagt, wir werden die ganze Zeit von den Bullen zusammengeschlagen, unsere Buden werden durchsucht, wir werden ins Knast geschmissen, wir werden vor Gericht gestellt, wir sind in einer hoffnungslosen Defensive. Das war unsere sogenannte Faschisierungsthese. Und man darf einfach nicht verwechseln, die Revisionisten, also DKP-Umfeld und sowas, haben den historischen Kompromiss gemacht. Die wollten mit der Sozialdemokratie dealen, die haben sich bei allen angeschleimt und das fanden wir einfach zum Kotzen. Wir wussten, gegen diesen Staatsapparat, der in den 70er Jahren gegen uns herausgebildet worden ist, kann man nur mit Gewalt angehen. Und das haben wir auch gemacht. Deswegen haben wir die Atomkraftwerke angegriffen. Afrika-Kommission ist ja noch was anderes. Ich war in der KB-Kommission NRW damals. Ja, klar. So, wir haben die Neofaschisten als erste hochgeholt. Die DKP hat sich nur auf die Altnazis kapriziert, Waffen-SS und HIAC und so weiter und so weiter. Wir waren die Ersten, die gegen die Neofaschisten vorgegangen sind. Und das haben wir mit Gewalt getan. Und zwar jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Wir haben gesagt, wir haben keine Lust, dass der BRD-Imperialismus Atomwaffen herstellt. Lenkwaffen, OTRAG, du kannst dich erinnern, Langer, in Zaire. Und dann hier bei uns Wiederaufbereitungsanlagen, um die Sprengköpfe herzustellen, haben wir keinen Bock drauf. Ne? Wir greifen sie an. Ja, und der Maoismus, so naiv wie wir waren tatsächlich naiv, das ist so, hat uns eine vermeintliche Legitimation zu dieser Gegenwehr und Notwehr gegeben. Anders kann man die maoistische Bewegung der 70er Jahre überhaupt nicht verstehen.
Also vielleicht gleich im Anschluss an die Frage oder an die Anmerkung würde ich gerne wissen, wie du damals die Gewalt, die von der in der Kulturrevolution passiert ist, gesehen hast oder in deinem Umfeld, wie Menschen das gesehen haben, ob es jetzt als nötiges Übel oder als gut oder schlecht gesehen wurde. Und auch eine Frage an dich. Vorhin hast du ja schon gesagt, in der Provinz Qinghai zum Beispiel gab es auch diese Prozesse. Und ich würde gerne wissen, aus deiner Sicht, aus deiner Forschung heraus, in den abgelegeneren Regionen, zum Beispiel Tibet oder der uigurischen Provinz Xinjiang oder der inneren Mongolei, in solchen abgelegenen Regionen oder ländlichen Gebieten, wie stark hat sich dort die Kulturrevolution ausgeprägt?
Von hinten, ja. Vielleicht erstmal zu dieser Frage. Also in Minderheitengebieten wie zum Beispiel Xinjiang, wo es die uigurische Minderheit gibt, oder in Tibet, haben die Ereignisse dort sehr zur Eskalierung auch von Konflikten zwischen den Han-Chinesen und den Minderheiten geführt. Und es ist natürlich diese offizielle Darstellung der exil-tibetischen Regierung, dass dort im Wesentlichen die Han-Chinesen die Klöster zerstört haben. Also die Kulturrevolution hat ja auch diese Kampagne zur Zerstörung der alten Sitten und alten Gebräuche, wo also in ganz China viele Tempel und Kirchen zerstört worden sind oder auch Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, wo dann Schattentheater oder Opern, traditionelle Opernkostüme verbrannt worden sind. Und in Tibet sind in der Kulturrevolution fast alle Klöster zerstört worden. Das Ganze ist natürlich etwas komplizierter, weil auch an diesen Zerstörungen auch tibetische Rote Garden teilgenommen haben, was natürlich jetzt von der exil-tibetischen Seite nicht betont wird und in der Erinnerung jetzt sozusagen die Han gegen die Tibeter eher sind und die Komplexität wegfällt. Also in Xinjiang gegenüber den Uiguren war es relativ ähnlich. In der inneren Mongolei hat es also Anfang der 70er Jahre eine parteiinterne Säuberung gegeben, wonach also offiziellen Statistiken 20.000 Parteikader hingerichtet worden sind. Und man kann sagen, in all diesen Minderheitengebieten haben sich die Beziehungen zwischen den Minderheiten und den Han nie wieder davon komplett erholen können und sind dann auch noch von nationalistischen Kräften halt später genutzt worden, um so eine Art nationalistisches Gegennarrativ gegenüber den Staat zu entwickeln. Diese Kampagne zur Zerstörung dieser ganzen Kulturgüter war auch relativ interessant, weil die in vielen Teilen Chinas nur sehr kurz waren, nur 2 Monate. Und man kann sagen, da gab es sozusagen erst grünes Licht und dann hat die Zentralregierung auch versucht, das zu unterbinden. Und wie gesagt, alle konnten sich nur durch Mao legitimieren und dann war es schwierig, dort weiterzumachen. Vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung zu diesem Spannungsverhältnis Zeitzeuge versus Historiker. Und ich finde es ja richtig, in der heutigen Zeit, wo dann oft die ganze Linke immer verteufelt und dämonisiert wird, dann zu sagen, das kann es ja nicht sein und man muss das mal auch im historischen Zusammenhang zu verstehen, finde ich ja gut. Nur andererseits würde ich doch sagen, im 20. Jahrhundert sind alle Versuche, eine sozialistische und emanzipatorische Gesellschaft aufzubauen, gescheitert. Ob das jetzt die Anarchisten waren, die Trotzkisten, Kuba, China, was auch immer. Und da finde ich, ist doch vielleicht ein bisschen mehr Selbstkritik auch angebracht und die Frage darauf zu werfen, warum es einfach gescheitert, als dann irgendwie Erklärungen abzugeben. Ich stehe dazu, wir waren ein bisschen naiv und im Großen und Ganzen war es dann schon richtig. Und gut, wenn jetzt das neue Deutschland irgendwie dann die Maoisten als Karrieristen enttarnt, das ist natürlich dann irgendwie auch nicht besonders. Ex-Maoisten enttarnt ist natürlich auch nicht besonders selbstkritisch, wenn man sich diese ganzen DDR- und sowjetischen Polemiken gegen China aus den 60er, 70er Jahren anguckt, die fast dann schon so in Richtung China als gelbe Gefahr gegangen sind, ja, da würde ich dann auch mal sagen, die könnten sich vielleicht auch mal besser selbstkritisch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, als irgendwie dann zu sagen, die Maoisten wären jetzt irgendwie Ex-Maoisten besonders karrieristisch, wo die sehr viele Ex-SEDler ja jetzt dann auch brave Parlamentsabgeordnete sind oder Ministerposten haben.
Die Frage nacheinander. Die Frage nach der Klassenherkunft möchte ich lieber so beantworten, mit einer Begründung, warum ich sie nicht beantworten mag. Nicht, dass mir die Phänomene wild gewordener Kleinbürgerkinder fremd wären, das will ich damit nicht aussagen, sondern ich glaube insgesamt, dass die Zuweisung von gegensätzlichen Standpunkten nach der Kategorie bürgerlich, kleinbürgerlich und proletarisch in der Geschichte der gesamten Linken und speziell auch der kommunistischen Linken so viel Schaden angerichtet hat, so oft verhindert hat, mit allem, was der Kopf hergibt, rauszukriegen, was richtig und falsch ist, zugunsten einer denunziatorischen Formel, ein Standpunkt sei kleinbürgerlich oder der Klassenherkunft des Trägers des Standpunktes geschuldet, dass ich beschlossen habe, darauf zukünftig zu verzichten. Deswegen kann ich Beobachtungen machen, aber diese Klassifizierung hat verheerende Wirkung, wirklich verheerende Wirkung angerichtet. Zweitens zur Gewalt. Ja, ich habe versucht, das anzudeuten. Friedliche Koexistenz, Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten, strategische Ausrichtung der Kommunistischen Partei Frankreichs, des Eurokommunismus, des Compromesso Storico in Italien, all das sind Denkmodelle, die etwas garantieren möchten, das ich nicht garantieren kann, soweit die praktische Frage von heute auch entfernt sein mag. Heute die Frage zu theoretisieren, ob ein friedlicher Übergang zum Sozialismus denkbar oder undenkbar ist, hat etwas Skurriles, weil so wenig Menschen das wollen. Gleichzeitig möchte ich niemals, auch in Zeiten, wo Fragen keine praktische Relevanz sind, wohlfeil sein. Und wohlfeil oder mehr Anerkennung in der bürgerlichen Gesellschaft erlangt man natürlich, wenn man sagt, ich weiß auch, wie es friedlich geht. Das hat skurrilste Blüten getrieben, dieses dem bürgerlichen Sehnsucht nachzugeben, dass alle Rebellion und Revolutionsmacherei ein unglaublicher Sturz ins Ungewisse ist, also auch ins Opferreiche ist. Ich fand immer am skurrilsten die Ausarbeitung der sozialistischen Studiengruppen, diese Anhänger des Eurokommunismus, die heute noch die Zeitung Sozialismus rausgeben. Die haben Modelle entwickelt, da kriegt die Bourgeoisie gar nicht mit, dass sie enteignet wird. Die kriegt das einfach nicht mit. Da machst du so eine geschickte Steuerpolitik. Du besteuerst die Vermögen und die hohen Einkommen und kombinierst das mit Modellen der Mitbestimmung und des Links-Keynesianismus. Und plötzlich sind sie entmachtet. Und wir lachen. Also, das ist Kinderei. Das ist Kinderei. Und natürlich haben wir sehr betont, dass wir diesen Weg für unmöglich halten. Das waren riesige Bücher und Auseinandersetzungen zur Frage Chile. Ihr müsst bedenken, dass Salvador Allende fest davon überzeugt war, ein Konzept des friedlichen Übergangs zum Sozialismus, des Hinüberwachsens gehabt zu haben. Das ist Kräfte, mächtige Kräfte. Ich erwähnte vorhin den mehr, aber ich könnte auch die Mapu noch erwähnen. Links von ihm gab, gesagt haben, das gibt's nicht. Es kommt der Tag, wo geschossen wird und wir werfen dir vor, dass du über Zersetzung des Militärs und alles Mögliche nicht gut genug darauf vorbereitet bist. Und dann kam, ich war da wieder 24 Jahre sozusagen, haben die einen Recht behalten und die anderen sind, darf man das sagen, vielleicht auch an ihren analytischen Fehlern umgekommen. Und das ist die Zeit, wo wir sowas publizieren, wie diese Bücher, die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Es gibt keinen friedlichen Übergang zum Sozialismus. Die Klassenherrschaft tritt nicht freiwillig ab. Gleichzeitig möchte ich was sagen. Ich glaube, dass es einen leichtfertigen Kult der Gewalt gibt, dem ich nicht angehören möchte. Jetzt noch eine letzte Episode, ganz kurz. Natürlich ist eine der schönsten Aktionen, ich schätze, da war ich 19, war in Hamburg, da sind zwei Fregatten, der Werft Blum und Forst, die an Portugal ausgeliefert werden sollten, um vor den Gewässern Mosambiks und Angolas den Kolonialismus zu stützen, versenkt worden. Versenkt. Bombenanschlag, vor dem Menschen gewarnt, kein Toter. Und dieses wunderbare Millionengrab, das haben sie nicht wieder hochgekriegt, das war echt für immer kaputt. Und ich hörte, das hätten Maoisten gemacht. Und das hat schon den Gedanken bestärkt, dass ich dann wohl auch einer werden möchte. Es ist also sozusagen eine tiefe Abneigung gegen alles symbolische Handeln, die ich versuche zu propagieren. Ich finde, man kann aufgeben oder gewinnen, auch situativ. Aber symbolisches Handeln ist für mich immer Selbstinfantilisierung und Selbsterniedrigung gewesen. Und zwar nicht nur die ganz komischen, skurrilen Sachen, wie dieses berühmte Schweigen für den Frieden oder Fasten für den Frieden zwischen 13 und 17 Uhr. Jedes symbolische Handeln hat Selbstinfantilisierung, hat den Kult der eigenen Ohnmacht zum Gegenstand. Ich werde mich in meinem Leben nicht wegtragen lassen können und ich nehme auch an keinen Übungen teil, wie man sich wegtragen lässt. Ich bin alt und kann das nicht mehr gut, aber die Einschätzung, wir sind stärker, dann hauen wir die weg oder die sind stärker, dann gehen wir weg oder laufen weg. Werde ich bis an mein Lebensende plausibler finden, als mich irgendwo anzuketten oder wegtragen zu lassen und mich zum Häschen zu degradieren und zu denken, ich sei Pippi Langstrumpf oder so etwas Lächerliches. Trotzdem glaube ich, dass es sowas wie einen unangemessenen Kult der Gewalt gibt, das in uns etwas auslöscht, nämlich die nur zu berechtigte Angst vor der Gewalt. Die große Sehnsucht, es möge doch wirklich den Weg geben mit den wenigen Opfern oder gar keinen Opfern. Und genauso schlimm wie die Selbstinfantilisierung finde ich, den Kult, Menschen zu bescheinigen, sie seien nicht umsonst gestorben, sondern ihr Geist lebt weiter oder die Sache war siegreich, für die sie gestorben haben und deswegen sei ihr Tod etwas Lohnendes oder die Tortur, die sie erlebt haben, etwas Lohnendes oder so. Das ist alles falsch. Es ist niemand aus guten Gründen gestorben. Und der Vorschlag von Walter Benjamin, alles das, was wir treiben, nicht um unser Enkelwillen zu tun, sondern um der unüberschaubar großen Zahl derer, die der großen Weigerung ihr Leben geopfert oder versehentlich gegeben haben. Das scheint mir ein Begriff der Geschichte, der viel, viel angemessener ist nach all den Niederlagen, auf die man guckt, als die postulierte Zuversicht, so, die in so blöden Sprüchen wie unsere Enkel fechten besser aus oder wir haben eine Schlacht verloren, aber nicht den Krieg oder eben dein Opfer war nicht vergebens. Vielleicht mussten manchmal solche Gedichte geschrieben werden, um das Unerträgliche aushaltbar zu machen. Aber gut finde ich sie nicht. Jeder ist umsonst gestorben. Ich möchte gerne sagen, jeder ist umsonst gestorben. Viele haben so unglaublich viel gewacht, aber sie sind umsonst gestorben. Nun, dem Eingedenken der Opfer ermöglicht einen doch in trostlosen Zeiten, so ist jedenfalls mein Bild von der Welt, in der ich lebe, überhaupt Gesellschaftskritik zu treiben. Und das wieder, das jetzt, ich bin nicht altersmilde oder sowas geworden, sondern ich glaube, viel Schaden hat angerichtet die letzte Feuerbach-These, dass es darauf ankomme, die Welt zu verändern, statt sie zu interpretieren. Ihr wisst, dabei ist oft unterschätzt worden, die Bedeutung der Qualität, die Welt zu interpretieren. Und ein Ärmel aufkrempelnder, theoriefeindlicher Blödsinn, wie das Postulat der Übereinstimmung von Theorie und Praxis und Ähnlichem publiziert worden. Zur letzten Frage will ich sagen, ich habe versucht auszudrücken, dass ich diese Zahl der Toten in China nicht gekannt und nicht geahnt habe. Das ist doch das Wesen der Projektion. Dass du bei Mao dir raussuchst, lass 100 Blumen blühen oder Rebellion ist gerechtfertigt oder Schreibwandzeitung und so etwas. Ich habe es nicht gewusst und ich gehe davon aus, dass Tausende, Hunderttausende, Millionen Kommunisten vor mir aus dieser Mischung, dass die Information nicht ans Ohr gedrungen ist und der Sehnsucht, das nicht so genau wissen zu wollen, sehr viel Schaden angerichtet hat. Es haben nicht alle gewusst, wie viel in der Sowjetunion den Säuberungen zum Opfer fallen. Und sie wollten es nicht wissen, weil dann gäbe es ja nicht mal das Vaterland aller Werktätigen mehr. Wisst ihr, dieses Theaterstück von Peter Weiß, Trotzki im Exil, wann mag das Premiere gehabt haben? Frühe 70er ungefähr. Ne? Dieser große theatrale und literarische Aufschrei gegen die Ermordung Trotzkis von einem Kommunisten, ne? Der dann plötzlich nicht mehr wohl gelitten war in der DDR und so weiter. Das hat mir damals sowas wie schlaflose Nächte. Und nicht, weil ich jetzt hier auch noch sensibel sein möchte, sondern weil es so war. Verursacht und zu so einer Haltung beigetragen, dass die innerlinken Differenzen eigentlich für immer gewaltfrei ausgetragen werden mögen. So absurd dieser Idealismus klingt. Wisst ihr, wenn Freunde von mir in den 80er Jahren die der türkischen Linken, also sowas wie Defremci İşçi oder Defremci Yol angehörten, auf Hamburgs Straßen erschossen wurden von Aktivisten der PKK. Und ich denke jetzt gerade an eure Kobane-Soli-Veranstaltung und sowas. Ne? Dann ist das sowas Schwerwiegendes, dass die erste Botschaft immer sein muss, ja, wahrscheinlich gibt es keinen friedlichen Weg zum Sozialismus. Ja, das ist meine nicht wohlfeile theoretische Position. Aber daraus irgendwann irgendwie abzuleiten, so etwas zutiefst Verrohtes und Bürgerliches wie, wo gehobelt wird, fallen nun mal Späne. Das sollte aus unserem Denken liquidiert werden.
Okay, die nächsten drei von euch, die wollen, das Mikrofon ist mir noch offen.
Ich möchte es ein bisschen genauer wissen. Die Leute, die Mao ausgemacht hat als die Vertreter des kapitalistischen Weges, was war denn denen vorzuwerfen? Und die vermeintlichen Linken in China, was waren an denen das Linke? Das heißt, mit welchen theoretischen Inhalten und mit welchen praktischen Konzepten oder mit welcher Praxis ist man denn da gegeneinander angetreten, außer so einem Formalismus wie ja mit den Massen oder nicht mit den Massen oder aber zum Beispiel sowas wie der Zweck der Organisation von Produktion. Hat man sowas besprochen oder so? Oder wie hat man den in Frage gestellt gesehen durch den vermeintlich kapitalistischen Weg? Was war daran mehr als eine bloße Denunziation?
Nur ganz kurz eine Anmerkung, gerade eben auf der Tagung zum Thema Antisemitismus in der DDR, die morgen weitergeht, habe ich mich auch verwahrt gegen den Spruch Säuberung, weil das ist ein Euphemismus, also dann sollte man wenigstens die Anführungsstriche machen oder sagen, aus Sicht der Herrschenden habe ich ein Problem mit dem Begriff, einfach mal so lockerflockig von Säuberung zu reden. Und dann beim Sortieren der Videos die Tage, da gab es einen Panoramabeitrag zum Thema Tibet, die Zusammenarbeit vom Dalai Lama und CIA, so von wegen Gewaltfreiheit und so, kann man sich bei YouTube angucken, nur als kleine Anmerkung.
Okay, dann jetzt mal sozusagen zu China, was die Unterschiede waren.
Ja, der Vortrag war natürlich sehr kurz, also es gab natürlich auch inhaltliche Streitigkeiten in der Partei, wie es weitergehen sollte. Und es hatte ja Ende der 50er Jahre diese große Hungersnot gegeben. Und dann gab es einen Parteiflügel, vor allen Dingen Deng Xiaoping und Liu Shaoqi, die gesagt haben, so Experimente mit kleinbäuerlicher Familienwirtschaft sollen ausgeweitet werden. Also in einigen Provinzen wurden schon die Volkskommunen, die Kollektive aufgelöst und das Land den Bauern zur Bewirtschaftung übergeben. Und Mao selber meinte, das ging zu weit, das wird zur Restauration des Kapitalismus auf dem Lande führen. Und die Volkskommunen wurden zwar modifiziert und die Bauern haben auch innerhalb der Volkskommunen dann immer so Parzellen zur Selbstversorgung gehabt, aber Mao war also gegen die Auflösung. Also das war in der Wirtschaftspolitik. Und generell kann man auch sagen, dass in der ersten Hälfte der 60er Jahre, vor allen Dingen Liu Shaoqi und Deng Xiaoping die Regierungsgeschäfte geleitet haben, dann auch die sehr stark wieder betont haben, ja, also dieser Kult um die Massen und so, das ist falsch, es müssen Experten und Intellektuelle wieder in ihrer Autorität gestärkt werden und gewisse Privilegien wiederhergestellt werden. Und dann hat man auch zum Beispiel wieder auf dem Land viele Schulen geschlossen, auch mit dem Argument, dass man halt das nicht finanzieren kann. Also es gab da schon einige handfeste Dinge. Und generell kann man sagen, also Liu Shaoqi, der ja der Staatspräsident war, war viel mehr Leninist als Mao. Und am Anfang, ja, als die Studenten angefangen haben zu rebellieren, hat er dann Arbeitsgruppen auf die Universitäten geschickt, also ähnlich wie Mao die Arbeiterpropagandateams zwei Jahre später, nur in der Situation am Anfang hat dann Mao sich auf die Seite der Studenten gestellt und gesagt, also die Parteiführung hätte die studentische Massenbewegung unterdrückt, ja. Und das war auch also nicht ganz ohne. Es gibt immer dieses ganz bekannte Bild, wo die Frau von Liu Shaoqi, Wang Guangmei, auf einer großen Kritiksitzung an der Tsinghua-Universität gezwungen worden ist, ein Qipao, ein traditionelles Kleid, anzuziehen und eine Kette mit Tischtennisbällen zu tragen, als Zeichen also von Kette Dekadenz, und wurde dann da vor Zehntausenden da an den Pranger gestellt. Was dann meistens nicht gesagt wird, dass sie vorher die Arbeitsgruppe geleitet hat, und es gab dann bei Studenten aufgrund der Unterdrückung durch die Arbeitsgruppe einige Selbstmorde, ja, und das war halt dann so die Rache der Studenten, und Maos Vorwurf war halt sozusagen, die Liu Shaoqi und so hätten die Studentenbewegung unterdrückt. Das waren durchaus einige, sagen wir mal, handfeste ideologische Streitigkeiten um die Ausrichtung der Volksrepublik China. Was aber dann passiert ist, ist, dass das Ganze eine Dynamik entwickelt hat. Also am Anfang hieß es in diesem Beschluss vom August 66, wo zur Kulturrevolution aufgerufen wird, 95% der Kader sind gut und 5% sind schlecht. Und man braucht jetzt diese Kulturrevolution, um diese 5% halt aus dem Apparat, in Anführungszeichen, ja, herauszusäubern und die halt zu kritisieren, damit die von dem falschen Weg abkommen. In der Dynamik, die sich dann durch diese Rebellion entwickelt hat, hat das eigentlich dazu geführt, dass es in ganz China auf allen unteren Ebenen des Staatsapparats zum Sturz der lokalen Behörden gekommen ist und dann mehr oder weniger fast jeder Machthaber als Machthaber des kapitalistischen Weges an den Pranger gestellt worden ist. Und dann hat natürlich Mao dann wieder versucht, gegenzusteuern und dann wieder gesagt, nein, die meisten Kader sind gut. Und der Großteil der Kader, die 1967 im Frühjahr gestürzt werden, die kommen dann schon wieder 1968, 69 zurück. Und dann ein kleiner Teil und die ganz Prominenten werden erst nach Maos Tod wieder rehabilitiert, aber der Großteil ist schon wieder Anfang der 70er Jahre in den Positionen. Also sozusagen dann die Ausuferung des Vorwurfs, dass mehr oder weniger Macht hat, aber des kapitalistischen Wege ist dann Mao selber entgegengetreten. Manche meinen heute, auch der Badiou, ja, dass dieses Wort Machthaber des kapitalistischen Weges ein Synonym für Bürokrat, Kampf gegen den Bürokratismus gewesen sei und die Kulturrevolution halt die große Revolte gegen die Bürokratie. Ja. Die Kulturrevolution hatte auf jeden Fall eine antibürokratische Rhetorik und die
Rede mal etwas länger, ich gebe Ihnen
etwas länger, okay, gut. Ja, können ja sonst auch noch andere Fragen behandeln, ja. Eine sehr antibürokratische Rhetorik und der Staatsapparat ist ja auch zumindest auf den unteren Ebenen zeitweise zusammengebrochen. Nur dann, wie gesagt, diese Revolutionskomitees sind dann gegründet worden und dann wurde auch der Parteiapparat ja nach 2 Jahren wieder aufgebaut. Das war sehr kurz und also es gibt auch von Mao keine Rede, wo er sagt, der Parteiapparat muss zerschlagen werden und durch die Kommunen ersetzt werden. Das war jetzt auf die zweite Frage bezogen, eine Minderheit in der Rebellenbewegung, also die sogenannten Ultralinken, die gesagt haben, nicht nur 5% der Kader sind schlecht, sondern der Apparat ist schon so bürokratisch degradiert, dass der ganze Staatsapparat zerschlagen werden muss. Das war auch nur eine Minderheitenposition. Und zu diesem Rechts- und Links-Schema, dann Maos Anweisung, die Volksbefreiungsarmee soll die Linke unterstützen, da waren also die Rebellen mit gemeint, also die Leute, die vor Ort versucht haben, die Parteisekretäre zu stürzen. Ja, das waren die Linken und als die Rechten galten diejenigen oder die Konservativen, die versucht haben, die Parteikomitees zu verteidigen. Um was ging es auch noch inhaltlich? Es gibt dieses Wort der sogenannten Volkskulturrevolution. Das ist im Wesentlichen ein halbes Jahr, zweite Jahreshälfte 66, wo sich dann alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen formieren und Forderungen stellen. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Es gab auch damals schon so Vertragsarbeiter in den Staatsbetrieben. Also es waren ungefähr 70% der Belegschaften so in diesen sozialistischen Sozialstaat integriert und von der Wiege bis zur Bahre versorgt. Und dann gab es so 20-30%, die man immer nur zeitweise angeworben hat. Ja. Und heute würde man sagen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Und diese Vertragsarbeiter haben auch ihre eigenen Rebellengruppen gegründet und gefordert, also wir wollen auch zur Kernbelegschaft gehören. Und die wurden auch am Anfang von den Linken in der Parteiführung, wie Maos Frau, unterstützt, die dann gesagt haben, ja, dieses System der Vertragsarbeit, das ist Ausbeutung und hat im sozialistischen Staat nichts zu suchen. Aber da, dann, dagegen hat sich die Parteiführung dann auch ungefähr nach ein paar Monaten gewendet und gab so eine Kampagne gegen den Ökonomismus. Und was war damit gemeint? Halt alle möglichen Leute, die jetzt anfangen, die Kulturrevolution zu nützen, ökonomische Forderungen zu stellen. Ja? Zum Beispiel sind ja auch schon vor der Kulturrevolution Jugendliche aufs Land geschickt worden. Und die haben dann einfach ihre eigenen Rebellengruppen gegründet, sind in die Stadt gegangen und gesagt, wir wollen wieder zurück. Ja? Und das war natürlich nicht, was die Parteiführung wollte. Und dann haben aufgrund der Druck der ganzen Rebellenbewegung auch Betriebe angefangen, dann Leute fest anzustellen oder ausstehende Löhne auszuzahlen. Und da hat man ziemlich gesagt, nee, das bringt uns am Rande des finanziellen Bankrotts. Und dann schon, also Anfang 67 wurde dann gegen diese Gruppen, die dann einfach ihre ökonomischen Forderungen zum Ausdruck gebracht haben, wurde dann vorgegangen. Also das war eine relativ kurze Phase. Ich wollte damit, also mit meinem Vortrag nicht sagen, dass es dort keine inhaltlichen Konflikte und gesellschaftlichen Kämpfe gab. Das gab es natürlich. Nur diese Phase des bewaffneten Bürgerkrieges, das ist zum Zeitpunkt, wo die Konservativen schon aufgegeben haben und dann halt die verschiedenen Rebellengruppen gegeneinander kämpfen oder die Rebellengruppen gegen die Armee. Und in der Armee gab es auch verschiedene Flügel. Einige standen den Rebellen näher, haben denen Waffen gegeben und andere Gruppen haben dann versucht, andere Gruppen zu bewaffnen, was nochmal zur Eskalation geführt hat. Ja, und beim Thema Gewalt, wenn wir dabei schon sind, also diese Rebellen, das waren zum Teil 16-jährige Schüler oder 20-jährige Studenten, die konnten natürlich nicht gut mit Waffen umgehen und es war ziemlich stümperhaft. Ja, aber wenn die Armee zugeschlagen hat, dann war das natürlich dann was anderes und hat dann auch mehr Opfer gebracht. Ja, dann war das mit den Säuberungen, ja, das hatte ich, war vielleicht ein Missverständnis, denn natürlich ist das in Anführungszeichen zu benutzen. Nur interessant ist halt, oft wird in den Medien und auch die Forschung ist zum Teil sehr fasziniert von diesen Geschichten. Da sind diese 16-jährigen Schülerinnen an den Elite-Schulen in Peking, diese Mädchen mit den Zöpfen, die dann auf einmal ihre Lehrerin totgeschlagen haben. Ja, von diesem spontanen Terror, sagen wir, des Mobs, da gibt es, und wenn es dann noch von Frauen ausgeübt wird, immer so eine Faszination, während ich ja gezeigt habe, dass die meisten Todesopfer der Kulturrevolution in Anführungszeichen praktisch Säuberung von oben zu Opfer fallen, nachdem die Ordnung eigentlich schon wieder hergestellt wurde und diese, sagen wir mal, Opfer des spontanen Terrors einen relativ prozentual kleinen Anteil ausmachen. Deswegen ist es aber nicht unwichtig. In China ist jetzt wieder ein Fall im Internet hochgekocht. Da ist an einer Schule damals, das war das erste Opfer der Kulturrevolution, die Vizerektorin von den Schülerinnen, Mädchenschule, erschlagen worden. Und an dieser Schule waren also die Töchter von Deng Xiaoping und Liu Shaoqi. Und dann ging es natürlich um die Frage, inwiefern die Kinder der obersten Elite daran beteiligt werden. Und interessant, also in 80er Jahren hat man gesagt, also ja, diese Arbeiter, die da irgendwie an den Rebellengruppen teilgenommen haben, die wurden oft sehr hart verfolgt und zu sehr hohen Gefängnisstrafen verurteilt, wenn man sagt, die Mittelschüler, das wollte man nicht nochmal neu aufrollen, ja, weil die Mittelschüler, das war halt, wie gesagt, Kinder der Top-Elite an den Top-Elite-Schulen. Und wir sind ja wirklich entsetzt, die westlichen Sinologen oder auch andere, dass man so lange nicht wusste, wie stark das Herrschaftssystem in der Volksrepublik China doch auf Familienclans beruht, wo jetzt sich der jetzige Führer oder auch der Bo Xilai und andere fast durch ihre ja rote Familienherkunft legitimieren. Und da gibt es diese unsterblichen Acht, diese großen acht Revolutionsveteranen, alles Opfer der Kulturrevolution, danach wieder rehabilitiert, die jetzt die Netzwerke haben, wo die Kinder und die Enkel ganz viele Multimillionäre sind, wichtige Unternehmen, Positionen in Staatsunternehmen und so weiter bekleiden und auch bestens im Ausland vernetzt ist. Und natürlich, wenn man diese Familienclans, die sich jetzt schon bis auf die Enkel vorsetzen, jetzt wieder anfängt zu thematisieren, dass da vielleicht der ein oder andere als Jugendlicher an Morden, an Lehrern oder Professoren beteiligt war, das ist man eine Debatte, die man in China nicht haben will. Und bis weiterhin gelten also die Linken, die Rebellen als die eigentlichen Sündenböcke, die halt für die Gewalttaten zu verantworten sind, obwohl auf deren Kappe halt ein relativ kleiner Teil geht. Und was man auch nicht thematisieren möchte, sind die Gewalttaten der Armee, weil die Armee ist ja generell gut. Und das hatten wir dann 1989 ja dann auch nochmal, dass die Armee halt gegen studentisch in Anführungszeichen Rebellen eingesetzt worden sind und die Leute, die Befehle gegeben haben, das waren ja Kader, die zu den Opfern der Kulturrevolution gehört haben. Also das sind alles Sachen, also in Deutschland geht es vielleicht darum, welcher Politiker welche Vergangenheit hat, aber in China geht es um eine viel wichtigere Sache, also mit der Bewertung dieser Geschichte oder auch dieser Taten steht und fällt die Legitimation der derzeitigen herrschenden Familienclans und Familienklicken. Ja. Mit Tibet habe ich mich auch öfter befasst, ein paar Artikel auch in der Jungle World geschrieben. Also ich denke nicht, dass ich irgendwie mir unterstellen kann, dass ich den Dalai Lama besonders freundschaftlich gesinnt wäre.
So, wir haben jetzt fast 2,5 Stunden hier vorne geredet. Wir haben zwar den angekündigten Film nicht, aber wir haben so eine Arte-Dokumentation, haben wir die Rechte für gekriegt, die dauert zwar 4 Stunden. Wir sind hier aber nicht, lacht nicht, ich habe halt ein bisschen rumgefragt, was man so alles mal hier zeigen könnte, und da hat ein Genosse bei mir aus dem Haus kam mit einer 12-teiligen Serie an und meinte, das müssen wir dir zeigen. Da die Zeit sozusagen vorangeschritten ist und drüben auch irgendwann die Party losgeht, beziehungsweise hier umgebaut werden muss, ich würde aus dieser Arte-Dokumentation das Kapitel Die Roten Garden zeigen. Es ist, wie gesagt, eine Arte-Dokumentation, und um es ein bisschen einzubetten, damit man sich heißt, wir würden hier konterrevolutionäre Propaganda zeigen. Es ist auch eine Art Dokumentation, wir können sie zeigen, weil sie der Bundeszentrale für politische Bildung gehört und wir die Sachen natürlich rechtefrei vorführen können. Kennst du die? Oh, es gibt noch einen kurzen Kommentar zur Arte-Doku und dann spielen wir sie trotzdem ab.
Achso, ich glaube, das basiert auf dem Mao-Biografie von Philip Short, die ist jetzt nicht ganz so furchtbar antikommunistisch wie andere Dinge, glaube ich. Aber ich wollte nur mal sagen, ich habe heute Geburtstag, deswegen werde ich mir den Film nicht... Deswegen werde ich mir den Film, glaube ich, nicht mehr angucken. Vielleicht ein Hinweis, dass wenn jemand Bücher kaufen möchte, dann das doch, glaube ich, vor dem Film tun muss. Ja, nochmal danke für die Einladung.
Bevor es noch eine Veranstaltungsankündigung gibt, möchte ich mich bei meinen beiden Gästen auf dem Podium bedanken, dass sie den Weg nach Berlin gefunden haben. Und mich freut es, dass hier so viele so wahnsinnig lange zugehört haben. Das zeugt von revolutionärer Disziplin. Und am Mittwoch im Südblock eine große Veranstaltung zusammen mit den Genossen von der HDP und den Genossen von der Gruppe Top Berlin zu den Grauen Wölfen in Deutschland. Vielleicht interessiert es ja jemand von euch.
Genau, und es gibt im neuen Jahr eine kleine Folgeveranstaltung zum Bereich Maoismus. Ihr kennt vielleicht noch eine der wichtigsten oder einflussreichsten, berüchtigsten Guerilla-Organisationen im Bereich des Maoismus, den Leuchtenden Pfad in Peru. Da machen wir eine Veranstaltung in der Hellen Panke, in unserer Homebase oben im Prenzlauer Berg, also nicht hier im Blank, sondern oben im P-Berg, am 11. Januar um 19 Uhr zur Geschichte des Leuchtenden Pfads.